Bei uns in Hahn. Geschichten aus der Gartenstadt und drumherum. Dein Hahner Podcast mit Frank Hoffmann.
Hallo Hahn und einen schönen Gruß an dich, liebe Hörerin, lieber Hörer. Auch im neuen Jahr produziere ich wieder Folgen mit interessanten Menschen und ihren Geschichten aus der Gartenstadt und drumherum. Vielleicht möchtest du uns an deiner Geschichte teilhaben lassen. Dann schreib mir an meine Mailadresse mail@hahnerpodcast.de. Ich freue mich auf Rückmeldungen jeglicher Art. In dieser Folge ist Bernhard Paulsen-Hammerschmidt mein Gast und berichtet von einem ganz interessanten Entwicklungshilfeprojekt, welches in Hahn seit 50 Jahren unter dem Namen Wasser für Pokhara aktiv ist und Spendengelder für Nepal sammelt. Wir sprechen über die Gründung der Ehrenamtsgruppe Anfang der 70er Jahre, über die laufenden Aktivitäten und natürlich über das anstehende Jubiläum. Bernhard war bereits selbst vor Ort in Nepal und kann uns aus erster Hand von der wichtigen Arbeit berichten. Ganz lieben Dank für das interessante Interview. Ich würde mich freuen, wenn diese Ehrenamtsgruppe nicht nur finanziell, sondern auch personell unterstützt wird, um auch weiterhin aus Hahn heraus Gutes zu bewirken. Los geht's! Ja, hallo Bernhard, schönen guten Abend.
Ja, hallo Frank. Ich freue mich, dass du mich zu deinem Podcast hier heute Abend eingeladen hast und ich bin mal sehr gespannt auf das Gespräch, was wir jetzt gleich führen werden.
Ja, ich auch, denn ihr wart sehr, sehr früh auf meiner Wunschliste, denn du bist eingeladen für die Organisation, ich sag's jetzt mal laienhaft, Wasser für Pokhara. Das ist das, was, glaube ich, die Hahnerinnen und Hahner kennen unter dem Schlagwort. Weil man findet euch unter diesen Aktivitäten hier wieder. Ich bin aber mittlerweile, wir hatten ja ein Vorgespräch und ich habe mich jetzt auch selber ein bisschen schlau gemacht, weiß jetzt, dass im Prinzip das gar nicht so ein richtig eigenständiger Verein ist, sondern einer Organisation zugehörig ist als Ehrenamtsgruppe. Und deshalb bringt doch da mal so ein bisschen Licht für uns ins Dunkel. Wasser für Pokhara, was verbirgt sich denn dahinter?
Ja, also zunächst mal zu unserer Gruppe hier, Wasser für Pokhara in Hahn. Die Anfänge unserer Gruppe gehen auf die Jahre 1972 und 1973 zurück. Damals hatte die evangelische Gemeinde hier in Hahn ein Entwicklungshilfeprojekt gesucht, das sie gerne unterstützen möchten oder wollten, ja, mit einer Beziehung zu Hahn. Das war so die Vorbedingung. Und die haben dann damals den Kontakt zum Deutschen Aussätzigenhilfswerk gesucht. Und das Deutsche Aussätzigenhilfswerk hat ihnen damals dann die Mitteilung gemacht, dass ein Hahner Arzt oder ein Arzt, der mit einer Hahnerin verheiratet ist, in Nepal tätig ist, und zwar in Pokhara, und der dort die Leprastation in Pokhara geleitet hat. Und zu diesem Leprarzt haben sie dann den Kontakt aufgenommen und haben dann nachgefragt, ob sie da unterstützen könnten. Und dann ist da die Rückmeldung gekommen, dass ganz dringend erforderlich wäre, eine Wasserleitung, eine Trinkwasserleitung zu bauen. Und auf die Nachfrage wurde dann eben halt so geschätzt, dass diese Trinkwasserleitung circa 40.000 D-Mark kosten würde.
Das war vor 50 Jahren sehr viel Geld, ne?
Das war eben halt sehr viel Geld und deswegen hat man dann in dieser evangelischen Gemeinde überlegt, wie man das Ganze stemmen könnte. Mhm. Und dann ist dieser Arbeitskreis, der eben diese Entwicklungshilfeprojekte machen wollte, der ist dann auf die Idee gekommen, Mensch, wir holen da vielleicht die katholische Gemeinde mit ins Boot, und haben dann die Anfrage gestellt. Und dann hat sich relativ schnell ein Arbeitskreis gebildet, und zwar ein ökumenischer Arbeitskreis. Und in diesem Arbeitskreis hat man dann sich zusammen entschlossen, das Projekt gemeinsam zu unterstützen. Das heißt also, Spendengelder zu sammeln für dieses Projekt, Bau der Wasserleitung in diesem Lepra-Krankenhaus Pokhara. Man muss überlegen, dieses Lepra-Krankenhaus oder Lepra-Station ist eine ganz kleine Station. Das heißt, wir sind 2013, haben wir das selbst besucht. Das hatte damals in 2013 79 Betten. Also das muss man sich mal vorstellen. Das ist eine ganz kleine Station, auch heute noch. Ja. So, und dann haben die sich zusammengetan und gesagt, das machen wir gemeinsam, und haben dann zum Weltlepratag 1973 das erste Mal Spendengelder gesammelt in einer Kollekte. Und
In beiden Kirchen dann quasi.
In beiden Kirchen, genau. Mhm. Und dann, ich habe jetzt nochmal nachgelesen, in den Protokollen, ist es denen tatsächlich gelungen, innerhalb von 8 Monaten, glaube ich, die ersten 20.000 D-Mark schon zusammenbekommen.
Boah, toll.
Man hat also verschiedene Aktionen dann in Hahn gestartet hier und dann Gelder gesammelt. Und dann war eben halt nach einem halben Jahr schon, gut einem halben Jahr schon die erste Hälfte geschafft, aber zusammen eben halt mit beiden Gemeinden. Mhm. Und ich finde das eigentlich für 1973, wenn man das überlegt, schon ein ökumenisches Projekt zu haben, das so halt in die Wege geleitet worden ist, ist schon, ja, schon erstaunlich.
Ja. Ja, hat einfach einen guten Boden gefunden, denke ich mal. Also war ein tolles Projekt, sag ich mal. Es war ein, ich sag auch mal ein konkretes Projekt, so zum Anfassen, so aus erster Hand quasi. Und ja, toll, dass da beide Kirchen mitgemacht haben und da gemeinsam gearbeitet haben. Und ich denke mal, ich vermute mal, die anderen 20.000 sind dann auch noch gesammelt worden.
Die sind dann relativ schnell, also ich glaube, nach etwas mehr als einem Jahr hatten sie eigentlich dann schon diese Wasserleitung, den Bau der Wasserleitung oder die Finanzierung dieser Wasserleitung fertig.
Ja.
Und jetzt vielleicht nochmal zu unserem Namen. Die haben dann dieses Projekt gleich Unterstützung Wasser für Pokhara genannt. Und daher ist dann unser Name Wasser für Pokhara. Und der ist dann auch geblieben. Den haben wir dann beibehalten, weil das ja eigentlich ein eingängiger Name ist. Und wir sind natürlich in all den Jahren, die wir jetzt hier in Hahn tätig sind, immer wieder gefragt worden, sagen Sie mal oder sagt mal, wie viel müssen wir eigentlich noch trinken oder essen, um endlich diese Wasserleitung fertig zu kriegen?
Ja.
So, wir unterstützen natürlich jetzt seit langen Jahren einfach Projekte der Deutschen Lepra- und Tuberkulosehilfe in Nepal. Das heißt, genau. Lange Zeit ist das Krankenhaus unterstützt worden. Dann ist man auch weggegangen vom Krankenhaus und hat dann eben halt Projekte in der Region auch unterstützt.
Genau. Die haben ja irgendwann Anfang der 80er Jahre ihren Namen auch geändert. Du hattest ja eingangs gesagt, Deutsches Aussätzigenhilfswerk. Da steckt ja schon auch ein Funken Wahrheit drin. Also wenn man mal sieht bei den Leprakranken, es ist ja nicht nur die Erkrankung selber, sondern das ist ja auch mit Isolation verbunden und auch tatsächlich ja auch mit Vereinsamung. Also die Menschen in diesen oftmals ja auch Entwicklungsländern, wurden ja dann wirklich auch so ein bisschen zur Seite geschoben und konnten nicht mehr am gesellschaftlichen Leben teilhaben. Ne?
Ja, das ist also nicht nur in der Vergangenheit, es ist auch heute immer noch so. Das heißt also in den Ländern, in denen Lepra eben auftritt, das heißt also im Prinzip in den, global gesagt, in den oder in den Ländern des globalen Südens, wo Lepra auftritt, ist die Aufklärung, gesundheitliche Aufklärung nicht so groß, dass man eben halt sehr viel Angst hat, sich an Lepra zu infizieren, obwohl das eigentlich, Lepra ist zwar ansteckend, aber eben halt nicht so, dass man sich grundsätzlich, wenn man einen Leprakranken trifft und den vielleicht auch anfasst oder was, dass man sich auch an Lepra ansteckt. Deswegen wird das auch heute immer noch so gemacht, dass man einfach die Leprakranken isoliert ein bisschen. Das heißt also, man hält sich von denen fern und die dürfen dann auch am öffentlichen Leben nicht teilnehmen. Das ist auch bis heute noch in vielen Regionen so.
Naja, okay. Also wenn du mich gefragt hättest gestern und gesagt, hör mal, mit Lepra, da hätte ich gesagt, Lepra, das gibt's auch gar nicht mehr. Ne? Jetzt habe ich mich mal ein bisschen da schlau gemacht. Also es ist insofern auch erstaunlich, also A, dass es die Erkrankung natürlich immer noch gibt, aber dass es bis heute nicht möglich ist, für diesen Erreger, also diesen zu züchten und einen Impfstoff zu entwickeln. Und was ich ganz schlimm finde, ich meine, durch Corona sind wir ja auch so halbe Virologen alle geworden. Stimmt, diese Inkubationszeit, 3 bis 4 Jahre im Durchschnitt, kann aber auch 30 Jahre betragen. Das heißt, ich bin eventuell infiziert und weiß das gar nicht. Und irgendwann kommt dann diese Erkrankung quasi raus. Und wenn man sich die Bilder, die es auch im Internet gibt, mal anschaut von wirklich schwer erkrankten Menschen, da fehlen ja ganze Gliedmaßen, die sind auch teilweise entstellt. Also das ist ja wirklich auch eine schmerzhafte Erkrankung, aber eben auch eine furchtbare Erkrankung, dass du wirklich auch teilweise ja verkrüppelt da rauskommst, ne?
Ich will vielleicht mal ein bisschen noch was zur Lepra selbst erzählen.
Ja, gerne.
Das heißt, das ist also eine Infektionskrankheit, die durch den Erreger Mycobacterium leprae ausgelöst wird. Und dieses Bakterium, das befällt Haut- und Nervensystem und zerstört dann das Nervensystem auch. Das heißt, die Krankheit kann heute oder es kann im frühen Stadium erkannt werden. Es ist ganz einfach, diese Krankheit zu erkennen. Die fängt also an mit hellen Hautflecken. Und diese Hautflecken, wenn das dann eben halt nicht behandelt wird, die vergrößern sich dann. Das kommt dann zu Beulen auf der Haut und kommt dann zu weiteren Nervenschäden. Und diese Nervenschädigung, die führt dann dazu, dass man eben halt gefühllos wird an Händen, an Füßen, gefühllos wird. Und die Leute verletzen sich, die eben halt dieses, wo das Nervensystem gestört ist, verletzen sich, merken das auch nicht. Und dass, wenn das dann nicht behandelt wird, kann es eben halt zu weiteren Geschwüren kommen. Und diese Geschwüre führen dann im weiteren Verlauf dazu, dass eben halt tatsächlich eben auch Gliedmaßen absterben oder dann, wenn das noch weitergeht, amputiert werden müssen. Und man kennt ja diese Bilder von Leprakranken, diese Beulen, die sich auch im Gesicht dann bilden. Das sind dann diese entstellten Gesichter, die dann eben, ja, wo man Fotos von kennt.
Ja, genau.
Aber nochmal zu dem Punkt, wie man Lepra eben feststellen kann. Das ist ein ganz einfaches System. Man nimmt einen Kugelschreiber und untersucht den Patienten. Man tippt mit dem Kugelschreiber auf dem Körper rum oder mit dem Bleistift. Und die Stellen, die der Patient muss dann die Augen schließen und muss dann sagen, ob er den Stift spürt oder nicht. Und das ist die einfachste Untersuchung, wo man feststellen kann, aha, jemand hat vielleicht Lepra, wenn der bestimmte Stellen eben halt am Körper nicht spürt. Und dann muss das behandelt werden und das kann heute behandelt werden. Lepra ist nämlich heute heilbar. Das ist immer die gute Nachricht. Und zwar seit 1982 gibt es jetzt eine Kombinationstherapie aus verschiedenen Antibiotika, die genommen werden müssen. Und die müssen dann allerdings, und das ist die Voraussetzung, über 6 bis 12 Monate von den Patienten genommen werden. Und wenn die das dann in dieser Regelmäßigkeit machen, dann ist tatsächlich Lepra heilbar. Im frühen Stadium oder auch im Stadium, wenn das schon ein bisschen weiter fortgeschritten ist. Wenn das natürlich so weit fortgeschritten ist, dass diese Geschwüre schon aufgetreten sind, dann wird es natürlich problematisch. Dann kann man letztlich tatsächlich nur eben über Operationen dann weiterarbeiten.
Ja, und es betrifft ja auch nicht wenige Menschen, ne? Also wenn man die Statistik hier mal anschaut, 2019 Indien mit über 114.000 Menschen, die neu erkrankt sind, Brasilien knapp 28.000 Menschen in einem Jahr nur an Neuerkrankungen. Das zeigt ja schon, dass das wirklich immer noch ein brandaktuelles Thema ist. Wenn du sagst, es gibt Therapieformen über verschiedene Antibiotika-Darreichungen, da muss man natürlich sagen, das kostet Geld. Jetzt reden wir auch überwiegend über ärmere Länder. Insofern ist es ja dann wirklich wichtig, dass auch hier weiterhin Spenden fließen und solche Organisationen, die dann diesen Menschen dort helfen können, tatsächlich auch unterstützt werden. Ich glaube, das ist immer noch Kernaufgabe für euch jetzt in eurer Ehrenamtsgruppe, im Prinzip über verschiedene Projekte Gelder einzusammeln und die sozusagen der DAHW dann zur Verfügung zu stellen, ne?
Genau. Also das ist eigentlich auch deutschlandweit gibt es weit über 100 ehrenamtlich tätige Gruppen der Deutschen Lepra- und Tuberkulosehilfe. Und diese ehrenamtlichen Gruppen haben alle möglichen Ideen, wie sie eben halt Gelder requirieren können, Spendengelder. Und die werden dann eben halt gesammelt und dann werden die verschiedenen Projekte in Asien, in Südamerika oder in Afrika eben halt gefördert, unterstützt. Wie eben halt unser Projekt jetzt oder unsere Projekte auch in Nepal.
Ja, jetzt seid ihr natürlich dann aber wahrscheinlich eine Ehrenamtsgruppe, die auch am längsten schon dabei ist. Ihr feiert jetzt eben 2023 euer 50-jähriges Jubiläum. Ich weiß, du bist kein Gründungsmitglied, aber du bist trotzdem relativ früh dazugestoßen. Erzähl doch mal, wie du darauf aufmerksam wurdest. Weil ich finde die Geschichte wirklich ansprechend. Und ja, erzähl doch mal, wie du dazu gekommen bist und warum du dich hier in Hahn dann da weiter engagiert hast.
Ja, es hat angefangen mit dem Kennenlernen meiner Frau. Meine Frau kommt aus Iserlohn-Letmathe und da hat es eine Ehrenamtsgruppe der DAHW gegeben. Und da ist sie schon von klein auf, ihre Eltern waren in dieser Gruppe. Und da ist sie von klein auf schon auf der Kirmes tätig gewesen. Die haben nämlich auf der Kirmes Luftballons verkauft. Das war dann bei den Kindern die große Aktion, dass sie eben halt Luftballons verkauft haben. Und da hat es dann halt auch auf der Kirmes einen großen Waffelstand gegeben. Ja, und so bin ich dann schon, ich glaube, 1978 an die DAW gekommen über diese Aktion auf der Kirmes. Ich wurde natürlich, als ich in die Familie kam, direkt gleich eingebunden. Ja, und wir sind dann 1980 hier nach Hahn gezogen und dann sind wir aber das erste Mal eigentlich 1985 mit der Gruppe hier in Hahn in Kontakt getreten. Die hatten damals eingeladen in das Paul-Gerhardt-Haus, was damals noch stand. und hatten einfach Informationen weitergegeben. Und da haben wir natürlich, weil meine Frau das erkannte und ich ja mittlerweile auch, haben wir nachgefragt und die haben uns dann gleich, ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen, einverleibt. Das heißt, gerne sind wir natürlich da geblieben dann und sind dann da praktisch Mitglieder der Gruppe geworden. Also seit 1985 sind wir hier in Hahn. Ja, und was meine Person jetzt angeht, ich habe dann, ich weiß es gar nicht genau, 2009, 2010 dann die Gruppe von meinem Vorgänger, dem Rudolf Schüller, übernommen.
Ja, und dann hattet ihr Gelegenheit tatsächlich, das war aber eher wahrscheinlich privaten Natur oder privaten Charakter, 2013, du hattest vorhin gesagt, tatsächlich nach Nepal zu fliegen und euch auch mal das Krankenhaus dann vor Ort anzuschauen, ne?
Ja, das war eine Privataktion, musste natürlich auch privat bezahlt werden.
Klar.
Wir sind dann mit zwei hauptamtlichen Vertretern der DAW hingeflogen. Die haben dann die Projekte eben halt dort auch eben sich angesehen, weil die Projekte müssen immer Rückmeldungen auch nach an die DAW dann geben, was mit den Geldern gemacht worden sind. Und da hatten wir eben halt Gelegenheit, uns diese Leprastation anzugucken. Das waren schon sehr berührende Augenblicke, weil die Leute uns wirklich, wirklich freudig auch begegneten, die eben halt auch teilweise, wenn sie eben geheilt oder zumindest in Behandlung waren, sich darüber gefreut haben, dass sie dort gut behandelt wurden. Das war also schon sehr beeindruckend, auch Leute zu sehen, die eben halt schon ein klein wenig eben halt die Hände wieder bewegen konnten. Das war also schon sehr beeindruckend einfach, diese Reise. Und vor allen Dingen für uns auch nochmal zu sehen, in welchen Verhältnissen dort diese Leute dann leben. Man kennt Nepal ja natürlich als Land, in dem, von dem aus diese ganzen Trekkingtouren auch gehen. Das ist die eine Seite. Aber es gibt natürlich auch noch die andere Seite, wenn man ein paar Straßen weitergeht, wo man tatsächlich eben halt Leute sieht, die eben halt unter ärmsten Verhältnissen leben. Und da entsteht eben halt auch Lepra ganz häufig, ne? Weil einfach die medizinischen Verhältnisse sehr schlecht sind, die Ernährung eben halt nicht gut ist und da ist dann auch Lepra ganz schnell im Vormarsch dann. Aber eben halt in, gerade, man geht auch hin, gerade von diesem Krankenhaus und von diesen Leprastationen, nicht nur in Nepal, aber auch in anderen Ländern, geht in die Region. Das heißt, die Helfer gehen dann in die Region. Das sind dann häufig auch die ausgebildeten Einheimischen, die dorthin gehen und versuchen, Leprakranke, wie ich das vorhin schon gerade geschildert habe, eben halt auch zu erkennen mit diesen einfachen Methoden. Und da kann man dann eben halt schon eine große Prophylaxe machen, dass man eben halt guckt, wo tritt Lepra auf und wie kann man es dann entsprechend auch schnell behandeln.
Ja.
Da muss man aber in die Region gehen.
Ja, und in diesem Krankenhaus, Bernhard, ist da eigentlich dann nur wirklich die Versorgung von Leprakranken oder auch hier Tuberkuloseerkrankungen und andere Krankheitsbilder?
Auch wenn die dann auf der Tuberkulose, aber die haben sich spezialisiert auf diese Lepraerkrankung, weil es gibt eben halt auch in Nepal gibt es auch viel größere Krankenhäuser, wo dann auch Tuberkulose behandelt wird. Aber die DAW eigentlich auch dort, in Nepal wird auch die Tuberkulose dann behandelt, weil die DAW hat sich auch auf Tuberkulose eben halt spezialisiert.
Und seit wann seid ihr auf der Haner Kirmes mit eurem Bärenweinausschank? Das ist ja, sag ich mal, also so kenne ich euch als, ich würde mal sagen, seit Kindheitstagen. Immer wenn ich auf der Haner Kirmes war, habe ich den Stand immer gesehen. Und hinterher so als Jugendlicher, junger Erwachsener, habe ich auch erstmal gedacht, das ist wahrscheinlich irgendeine Sekte oder, also ich konnte damit gar nicht erst anfangen. Und muss gestehen, dieses Jahr, 2022, auf der Haner Kirmes, ne, zum persönlichen Kennenlernen hatten wir uns ja bei euch am Stand verabredet und da habe ich das erste Mal in meinem Leben den leckeren Bärenwein getrunken, habe gesagt, Mensch, habe ich eigentlich all die Jahre was verpasst, hätte ich schon viel eher mal machen sollen. Ich weiß nämlich, dass euer Bärenweinstand oftmals auch schon so Treffpunkt ist für Freunde, die sich dann bei euch treffen und verabreden, erstmal ein Bärenweinchen trinken und dann über die Kirmes gehen, aber das muss ja irgendwann angefangen haben. Kommt das auch, korrespondiert das auch so mit 72, 73 oder ist das später gekommen?
Ja, das hat, ich kann jetzt nicht genau sagen, wann die Gruppe das erste Mal auf der Kirmes gestanden hat. Ich weiß nur, dass sie relativ schnell, sie haben sich 1972, 73 eben halt gegründet, relativ schnell eben halt hier in Hahn tätig geworden sind und auch auf der Kirmes. Ich weiß auch aus den Berichten, dass sie auf der Kirmes am Anfang wirklich nur mit dem Tisch gestanden haben und eben halt auch, soweit ich weiß, auch schon Bärenwein verkauft haben, weil es gab ja damals hier in Hahn, wurde der Bärenwein damals hier in Hahn ja hergestellt auch. Und das war eben halt hier so, eine, ich glaube, in der Mahnertmühle, ich weiß jetzt nicht genau, das müsste ich nochmal recherchieren, wurde das auch verkauft. Und deswegen hatten die auch gesagt, das ist so ein Alleinstellungsmerkmal und haben dann schon relativ früh angefangen mit diesem Bärenwein. Also Ende der 70er Jahre, sage ich jetzt mal ganz vorsichtig.
Ja.
Und dann haben sich damals eben halt zwei, drei findige Techniker bei uns in der Gruppe, in der damaligen Gruppe gefunden, die gesagt haben, gut, wir stellen uns da regelmäßig hin und haben dann diesen Blechstand gebaut, die ganzen Materialien zusammen gekauft und dann zusammen diesen Blechstand mit dieser Wellblecheindeckung eben halt konstruiert. Und den Stand haben wir mit kleinen Abänderungen bis heute noch. Der funktioniert noch, man muss nur wissen, wie man ihn aufbaut. Und wir haben also auch gerade jetzt aktuell auf der letzten Kirmes auch die Rückmeldung bekommen, der Stand ist ja nach vorne offen. Das heißt, man guckt einfach rein. Er ist zwar so ein bisschen zurück, du hast das ja selbst gesagt, du bist häufig vorbeigegangen, weil so ein bisschen... Kenne ich ja auch, man ist ja ein bisschen vorsichtig bei so einem Stand. Was sind das für Leute, die da stehen? Aber wir haben jetzt auch die Rückmeldung bekommen, ganz toll, dass es so einen Stand auf der Kirmes gibt, wo man sich tatsächlich hinstellen kann und auch unterhalten kann. Weil es gibt zwar mittlerweile ganz viele Stellen, wo man sich auch hinsetzen kann, aber wir haben da schon so ein bisschen so ein Alleinstellungsmerkmal. Ja klar, mit unserem Bärenwein natürlich auch.
Ja, genau.
Aber das war eben halt so eine Rückmeldung, gerade jetzt nach der Corona-Zeit. Mensch, toll, dass ihr hier wieder steht.
Ja,
das motiviert
absolut.
Uns natürlich. Das motiviert uns natürlich.
Also auch diese Blechhütte, ich sag das jetzt mal so, die hatte halt auch einen bestimmten Charme, sage ich jetzt mal. Ne? Sie wirkt so ein bisschen übrig geblieben auf der Kirmes, überall so leuchtende Dinger und da kommt man da zu euch und das ist auch beleuchtet, aber so ein bisschen schummrig und wirklich richtig gemütlich. Also ich kann da wirklich nur jedem sagen, wer es noch nicht kennt, so wie ich, der sollte auf jeden Fall nächstes Jahr zur Kirmes zu euch kommen und dafür einen guten Zweck mal ein paar Gläschen heben. Weil das A war super lecker und B war es wirklich gemütlich. Man kam wirklich ins Gespräch mit den Leuten, die auch da auch standen und ein Weinchen getrunken haben.
Ich kann bei der Gelegenheit vielleicht eine Geschichte noch mal erzählen. Vor ein paar Jahren ist ein Ehepaar zu uns an den Stand gekommen und die haben uns dann erzählt, wissen Sie was, wir haben uns hier an Ihrem Stand vor 25 Jahren kennengelernt und feiern heute, also das war in dem Jahr, als sie uns angesprochen haben, feiern jetzt unsere Silberhochzeit. Wir haben uns hier tatsächlich an diesem Bärenweinstand kennengelernt. Auch das passiert dann.
Ja, Wahnsinn. Ja.
Also das war wirklich, das haben wir dann damals eben, als sie uns das erzählt haben, auch gleich an die Presse gegeben. Wir hatten ein Foto gemacht und das haben wir dann auch so weitergegeben.
Ja, was ich auch ganz toll fand, was du gesagt hattest, dass eben für diesen Kirmesstand sich auch Freiwillige finden, die sonst in eurer Gruppe gar nicht sonst aktiv sind, die aber gesagt haben, also ganz ehrlich, hätte ich Spaß daran, euch da zu unterstützen und dann mache ich mal ein paar Stunden mit den Stand. Da gab es ja einige Angebote diesbezüglich.
Ja, wir haben also gerade an diesem Bärenweinstand immer wieder jetzt Leute gefunden, die gesagt haben, die wir dann natürlich auch von unserer Seite aus mal angesprochen haben. Also wenn ihr Lust habt, könnt ihr gerne bei uns am Stand mal mitarbeiten. Und wir haben gerade in diesem Jahr jetzt bei der letzten Kirmes tatsächlich einige Rückmeldungen bekommen, die Leute gesagt haben, Mensch, also das könnte ich mir auch vorstellen, mich mal da 2 Stunden hinzustellen, weil wir suchen ja natürlich für die gesamte Kirmes immer Leute. Unsere Gruppe besteht selbst jetzt aus 12 Mitgliedern, wobei eben halt einige schon älter sind, die dann sich auch nicht mehr an den Stand stellen können über längere Zeit. Und deswegen sind wir schon angewiesen, um diesen Stand gerade eben halt über die gesamte Kirmeszeit dort zu bedienen auf Leute, die uns unterstützen. In diesem Jahr standen einige Leute da, die sonst auch noch nie da gestanden haben und andere haben uns auch schon signalisiert, ich sollte sie nochmal rechtzeitig ansprechen, ob sie Zeit haben. Sie würden sich da gerne 2-3 Stunden hinstellen oder 1 Stunde, je nachdem. Wir machen ja immer Pläne vorher. Da eben halt zu stehen. Es ist einfach ganz schön, auch mal hinter der Theke zu stehen und die Leute zu beobachten, weil man hat ja nicht ständig Bedienung. Man sieht dann die Leute links und rechts vorbeigehen, kennt natürlich viele oder sieht viele Bekannte dann auch. Aber eben, ja, also ich kann nur Werbung dafür machen, die Leute zu animieren, mich anzusprechen oder uns anzusprechen. Also wir haben da immer ein offenes Ohr zur Mithilfe.
Also ich finde das auch ganz toll, dass solche Angebote kommen und die euch da unterstützen wollen. Du hast gerade die Altersstruktur angesprochen. Ihr seid schon sehr lange sozusagen dabei. Das sieht man sicherlich auch in der Altersstruktur von euren aktiven Mitgliedern. Und ich würde euch auch ermuntern wollen, mal einen Social-Media-Auftritt irgendwann zu machen und eine Homepage oder irgendwo, wo man ein bisschen mehr von euch erfährt. Ne?
Danke für den Vorschlag, ja. Ich weiß, dass das ein bisschen im Argen liegt und dass wir da und dass ich da auch noch ein bisschen dran arbeiten muss. Ja, das ist klar. Heute in der heutigen Zeit ist sowas ganz wichtig. Wir haben es bisher noch nicht, hatte ich ja im Vorgespräch schon gesagt, aber wir werden das sicherlich auch nochmal überlegen, weil uns auch mehrere Leute schon mal so angesprochen haben.
Ja, und ich glaube, gerade wenn man auch vielleicht mal jüngere Leute ansprechen möchte, dann kommt man da nicht drum rum. Ich muss aber ganz ehrlich sagen, so alle so in meiner Altersgruppe, so um die 50 herum, wenn man die auf Wasser für Pokhara anspricht, ja, das kennen die alle, ne?
Ja.
Es gab auch lustige Anekdoten dazu. Das Lustigste fand ich eigentlich, da wurde aber so ein bisschen euer Name auch verballhornt. Da hieß es dann Saufen für Pocahontas.
Ja, ja, das kenne ich auch. Ja, ja, genau. Der Name Pokhara ist sowieso mit Pokra und was auch immer. Ja, ja, das weiß ich auch. Ja, weil wir haben natürlich so ein bisschen, das ist nicht wie jeder Stand auf der Kirmes und klar, aber das ist einfach, also das halten wir gut aus, weil ich sage auch mal zu dieser Hütte, das ist, ich bin ja selbst auch einmal oder mit meiner Frau mehrmals in Indien auch gewesen und wir haben auch da eben halt so Slum-Hütten besucht und sind da vorbeigegangen. Also wir haben da eigentlich wirklich, wenn man diese Hütten dort kennt, das ist eigentlich, ich sage immer, es ist unsere Slum-Hütte hier in Hahn, wo wir eben halt, es sieht wirklich so aus. Ne? Das sind so ganz einfache Hütten, in denen leben dann auch Leute, ne?
Natürlich. Ja, ja, klar. Nee, also nochmal, aber es ist ein Alleinstellungsmerkmal. Also wenn man es weiß, dann da fällt es ja wirklich auf. Und ist auch schön, es hat ja auch so ein bisschen nostalgischen Charakter, muss man ja auch sehen. Ne, weil es eben sich so die letzten 50 Jahre oder letzten 40 Jahre kaum verändert hat, euer Auftritt auf der Kirmes. Aber ich weiß ja, ihr macht nicht nur Kirmes, wir sind jetzt aktuell hier, als wir das Interview aufnehmen, in der Adventszeit 2022. Ihr macht auch Aktionen immer noch in beiden Kirchen zum Thema im Advent mit dem Adventskerzenverkauf. Ne?
Ja, wir haben die Adventskerzen von der DRHW. Das sind diese roten Kerzen, die wir verkaufen. Die verkaufen wir in der Adventszeit eben halt vor dem ersten Advent bei uns in der katholischen Kirche und wir geben die auch an den Weltladen hier in Hahn. Der verkauft dann die Kerzen auch dort für uns an.
Ja.
Das ist praktisch die Aktion jetzt im Advent. Wir stehen vor dem Advent. Das ist ja der Hahner Handwerkermarkt hier in der Don Bosco Schule. Da haben wir auch einen Stand, schon seit sehr, sehr langer Zeit. Da verkaufen wir einmal diese Adventskerzen. Das ist übrigens vielleicht nochmal zur Erklärung auch eine Aktion, die mit dem Kerzenhersteller in Kempen läuft. Und zwar ist das mal ins Leben gerufen worden. Die geben, ich weiß jetzt nicht genau den Betrag von jeder Kerze, einen Betrag an die DAW. Ist dann praktisch von der Firma, die die Kerzen herstellt.
Ja.
Das ist die Firma Engels in Kempen. Und wir verkaufen die eben halt dann auch tatsächlich auch im Weltladen. Das sind praktisch die Aktionen, die in beiden Gemeinden dann hier laufen.
Sehr schön. Das ist ja auch schön, dass das dann immer noch so ein Engagement auch weiterhin in den Kirchen ist, ne?
Ja. Und dann eben halt die nächste Aktion ist dann in Aktion jetzt mal vielleicht in Anführungsstrichen. Wir haben regelmäßig an dem Weltlepratag in beiden Kirchen Sonderkollekten dann durchgeführt für die Projekte. Das machen wir in diesem Jahr dann auch. Und da werden wir dann in diesem Jahr, das ist vielleicht jetzt der Ausblick dann auch auf unser 50 Jahre hier in Hahn. Ja. Nochmal darauf hinweisen, wir planen eine Wanderausstellung. Und zwar, es gibt eine Wanderausstellung, die ist von der DAW entwickelt worden in Zusammenarbeit mit dem Landeskuratorium NRW zur Förderung der Leprahilfe. Das ist die Wanderausstellung, heißt Ene Mene Mu. Und diese Wanderausstellung beinhaltet 14 Tuschezeichnungen der Künstlerin und Ordensschwester Tisa von der Schulenburg. Die hat gelebt von 1903 bis 2001. Mhm. Und es gibt 14 Fotografien von einem Münchner Fotografen. Und die Tisa von der Schulenburg ist 1968 in Äthiopien gewesen, hat Tuschezeichnungen von Leprakranken erstellt. Und dieser Fotograf aus München ist 1999 in Nepal gewesen und hat dort Leprakranke fotografiert. Hauptsächlich Gesichter und ja, aber auch die gesamten Leute. Und diese Zeichnungen werden in dieser Ausstellung Ene Mene Mu raus bist du, heißt die. Das bezieht sich ein bisschen auch auf die Separierung von Leprakranken. Ja. Kann dann gegenübergestellt werden. Ich bin bei der Ausstellungseröffnung in Münster gewesen und ich habe jetzt mal schon mal den Kontakt aufgenommen. Hier bei uns in der katholischen Kirche haben wir an beiden Seiten der Wände Vorrichtungen, um Bilder aufzuhängen. Mhm. Wir hatten ja auch immer hier bei uns in der Kirche die jährlich künstlerischen Ausstellungen. Und die Aufhängung könnten wir also nehmen für diese Bilder. Und wir stellen uns vor, dass wir das Ganze eröffnen mit einem ökumenischen Gottesdienst. Und ich habe jetzt die Ausstellung mal für uns reservieren lassen für Mitte bis Ende März, eventuell Anfang April. Da muss ich aber jetzt nochmal klären, zu welchen Terminen wir diese Ausstellung dann dort machen können. Wie gesagt, eröffnen würden wir die gerne mit einem ökumenischen Gottesdienst. Da habe ich auch schon mal ein bisschen vorgefühlt, das ist aber noch in Planung. Mhm.
Ist ja toll, dass ihr so viele Aktivitäten alles noch macht, weil das ist ja alles ehrenamtliches Engagement von euch Zwölfen da letztendlich überwiegend. Wie viel Zeit müsst ihr da so investieren für eure ganzen Aktionen, also für diesen Adventskerzenverkauf, zur Vorbereitung der Hanukkah-Kirmes oder für solche Wanderausstellungen? Wie viel Zeit investiert ihr da so? Oder trefft ihr euch regelmäßig? Wie muss man sich das so ein bisschen vorstellen?
Also wir treffen so uns eigentlich zu den, also früher haben wir uns regelmäßiger getroffen, muss ich jetzt mal sagen. jetzt aktuell treffen wir uns zur Vorbereitung der Aktionen. Hanukkah-Kirmes zum Beispiel muss man ein bisschen sich zusammensetzen und überlegen, wie man das dann organisiert. Es muss dann der Transport organisiert werden, die ganzen Zeiten eben halt. Ja, da geht einiges an Zeit drauf. Ich kann das jetzt gar nicht in Zahlen aktuell nennen. Das ist dann zu den Aktionen und natürlich auch unterwegs werden dann immer die Kontakte gehalten zur DAW. Das heißt, meine Frau und ich sind selbst Mitglieder. Es gibt dann einmal im Jahr die Mitgliederversammlung, da geht man hin. Das sind aber nur die Mitglieder, das sind jetzt in unserer Gruppe nur wir zwei, die als richtige Mitglieder in diesem Verein sind. Die anderen sind eben ehrenamtlich, wie wir auch tätig, aber eben halt keine Mitglieder. Ne?
Das ist, wie viele Mitglieder gibt es da in der DAW?
Die Mitglieder sind zurzeit jetzt im Juli 2022 waren es 86 Mitglieder der DAW.
Bundesweit, meinst
du? Bundesweit, 86 Mitglieder. Das ist der Verein hat 86 Mitglieder.
Hätte ich jetzt aber gedacht, da wären mehr.
Die ehrenamtlichen Gruppen, die es gibt, gibt es weit über 100 ehrenamtlich tätige Gruppen in Deutschland.
Ja, aber deshalb hätte ich gedacht, dass es auch mehr Mitglieder gibt.
Der Verein hat also jetzt aktuell, ich habe die Zahlen da, eben halt 2022 im Juli war jetzt die letzte Mitgliederversammlung. Ich glaube, es waren genau 86 Mitglieder, die der Verein zurzeit hat.
Okay.
Vielleicht jetzt nochmal, ich glaube, hatten wir noch nicht ganz gesagt, die DAHW, woher der Name kommt. Das ist das Deutsche Aussätzige Hilfswerk, das hatten wir ja schon ein paar Mal jetzt angesprochen.
Ja, genau.
Die haben sich dann 2003 umbenannt in Deutsche Lepra- und Tuberkulosehilfe e.V. Das heißt, die Tuberkulose war dann eigentlich schon in den ganzen Jahren mit reingenommen worden in das Programm.
Ja.
Und man hat dann sich überlegt, was machen wir mit dem Namen? Und deswegen hat man DAHW eben halt beibehalten, wobei heute eben halt, das heißt DAHW, Deutsche Lepra- und Tuberkulosehilfe, die Buchstaben erklären sich aus dem heutigen Namen nicht mehr so ganz, war früher eben halt als in den Anfängen, die DAW ist 1957 gegründet worden und als Deutsches Aussätzigenhilfswerk. Ich könnte dazu auch nochmal vielleicht die Gründungsgeschichte ganz kurz erzählen, wie das gelaufen ist.
Ja.
Es hat also 1955, muss ich vielleicht anfangen, ist ein deutscher Journalist aus Würzburg und ein Theologiestudent sind nach Äthiopien gereist und sind dort einem Lepraarzt begegnet und haben den dann auch eben dort begleitet in Äthiopien, haben sich die Behandlung der Leprakranken und natürlich auch die stark betroffenen Leprafälle auch angesehen und sind dann wieder hier nach Deutschland zurückgekommen und da hat der Journalist einen Bericht über diese Begegnung geschrieben und auch Bilder auch mitgebracht, auch von diesen verstümmelten Leprakranken und auch da in den Bericht geschrieben, dass es dringend notwendig ist, diese Behandlung der Leprakranken zu unterstützen. Dieser Bericht, diese Reportage, die er geschrieben hat, ist dann in einigen oder vielen Zeitungen in Deutschland abgedruckt worden. Und hat eine riesige Welle an Hilfsbereitschaft ausgelöst. Und dann hat man überlegt, 1957 eben in Würzburg, was machen wir mit den Geldern, die jetzt reinkommen, weil die Leute haben angeboten, dafür zu spenden. Und da hat sich dann 1957 haben sich die Leute dann zusammengetan und haben gesagt, gut, dann gründen wir einen Verein, nennen uns Deutsches Aussätzigenhilfswerk, weil Lepra ist eben halt eine Krankheit, die ja ist eigentlich ja schon eine biblische Krankheit, die ist ja schon in der Bibel genannt als Aussatz eben halt und nennen uns Deutsches Aussätzigenhilfswerk. Das ist die Gründung 1957 der Deutschen Lepra-Tuberkulose-Hilfe gewesen, des Deutschen Aussätzigen Hilfswerks.
Also was mir ganz besonders gut daran gefällt, Bernhard, ist eben, wie aus den Anfängen, also Lepra, Tuberkulose, wie die ihre Hilfsangebote angepasst, modernisiert und immer erweitert haben. Also wenn man mal jetzt sieht, Behinderung, Inklusion, Wasser, Sanitär, Hygiene, also klassische Entwicklungsarbeit eigentlich, digitale Gesundheitsförderung, Information zur Corona-Pandemie, vernachlässigte Tropenkrankheiten und Zoonosen. Zoonosen, da dachte ich so, was ist das denn? Das sind halt Krankheiten, die vom Tier auf den Menschen überspringen. Ja, genau. Das Beispiel ist mal Tollwut, ne? Mhm. Aber Lepra wohl eben auch. Also so, die haben ganz viele Ansätze mittlerweile, wo die tatsächlich helfen. Auch in der Forschung sind die unterwegs, in der humanitären Hilfe. Und deshalb war ich gerade so überrascht mit 86 Mitgliedern, dass sie auch so viel Spendenaufkommen haben. Natürlich über die 100 Ehrenamtsorganisationen, klar, aber muss ja alles auch gewuppt werden. Das muss ja, diese Projekte müssen eingestielt werden, das muss organisiert werden. Und dafür finde ich den Verein dann für die relativ kleine Mitgliederanzahl echt bemerkenswert, was die alles machen. Also ich würde diesen Verein oder diese DRHW eben auch gerne in unserer Folge verlinken, sodass sich Interessierte auch mal mit dem Thema auseinandersetzen können. Weil ich finde, das ist auf jeden Fall eine Organisation, die man auch unterstützen sollte.
Ja, also die Webadresse www.daw.de, die kann ich auch nur empfehlen, um sich darüber jetzt zu informieren, über alle weiteren Projekte, die die DAW unterstützt oder auch die Krankheiten, die die DAW halt weltweit unterstützt. Mhm. Das wird eben halt ich habe das die Zahlen jetzt mal gerade hier, es existieren zurzeit bei der DAW 48 hauptamtliche Mitarbeiter. Mhm. Das sind also Mitarbeiter in Würzburg und in der zweiten Stelle hier in Münster. Und man hat noch ungefähr 150 Mitarbeiterinnen in den Projektländern der DAW in Afrika, Asien und Lateinamerika und eben halt ganz viele Einheimische, die aber nicht bei der DAW eben halt angestellt sind, die eben halt für die DAW auch mitarbeiten. Mhm. Und der Vorstand besteht eben aus zwei Leuten und einem Aufsichtsrat. Das ist also praktisch die Struktur der Deutschen Lepra- und Tuberkulosehilfe. Und da ist eben halt die Mitgliederversammlung eigentlich das höchste Organ mit diesen 86 Mitgliedern. Mhm.
Wenn jetzt Hanerinnen und Haner sagen, Mensch, Wasser für Pokhara, super, DAW finde ich auch toll, möchte ich gerne unterstützen. Wie können die sich bei euch einbringen? Wenn das jetzt irgendjemand sagt, Mensch, ich habe Zeit, ich habe Geld. Gut, Geld ist noch am einfachsten wahrscheinlich. Ja,
Geldspenden sind natürlich jederzeit willkommen. Wir haben ja hier bei uns in Hahn ein Konto, mit dem wir auf dem wir die Spendengelder eben halt sammeln. Das ist praktisch aber nur ein Durchlaufkonto für die DAW. Das heißt, wir sammeln die Gelder auf diesem Konto und am Jahresende werden dann die gesamten Gelder eben halt praktisch an die DAW zur Projektunterstützung weitergeleitet. Aber wir haben das Konto, ist tatsächlich damals 1973 auch schon eröffnet worden.
Wahnsinn.
Ja. Dieses Konto, und das besteht seitdem. Die DAW hat ja selbst ein eigenes Konto, praktisch eben deutschlandweit, aber eben halt einige der Gruppen wie unsere auch, weil die damals gesagt haben, wir machen das hier in Hahn und wir sammeln hier Gelder, und damals das Konto hier eröffnet. Das existiert eben halt auch schon seit jetzt 50 Jahren, dieses Konto. Wahnsinn. Da können die Leute natürlich gerne hinspenden. Und ansonsten sind natürlich Leute bei uns gerne willkommen, einfach uns mitzuhelfen. Einmal natürlich bei den Aktionen, aber natürlich auch inhaltlich, wenn man jetzt einfach Ideen hat, was man noch machen könnte, anders machen könnte. Gerne die Einladung an alle, die sich dafür interessieren. Auch vielleicht Leute, die sich medizinisch interessieren für die DAW. Da würde ich dann erstmal auf die DAW-Seite auch verweisen. Ja, die sind natürlich jederzeit gerne willkommen.
Ja, ich finde es super, wenn das Netzwerk noch größer wird. Also wenn auch da andere Vereine vielleicht mal auch eine Spendenaktion für euch dann machen. Man kann das ja auch gut miteinander mal vernetzen, ne? Weil das ist wirklich aller Ehren wert, was da gemacht wird. Für wirklich so vergessene Krankheiten, muss man ganz ehrlich sagen. Oder noch nicht mal erforschte Krankheiten. Die Vernachlässigten, genau richtig. Ja, genau. Ne? So, und das ist ja eigentlich auch schlimm, weil die Krankheiten gibt's ja und die Menschen sind ja teilweise auch wirklich daran erkrankt. Ne? Tauscht ihr euch denn mit anderen Ehrenamtsgruppen auch aus, Bernhard?
Ja, wir sind in engem Kontakt einfach mit der Lettmater-Gruppe, natürlich, weil meine Frau daher kommt, aber auch mit einer Gruppe hier in Viersen. Das heißt also mit einigen Gruppen hier in Nordrhein-Westfalen sind wir schon in Kontakt. Wir haben jetzt auch ein Online-Forum, wo wir uns jetzt regelmäßig treffen werden. Das war jetzt gerade diese Woche einmal, wo wir uns dann austauschen über die Aktionen, die verschiedenen Aktionen, die dort laufen. Ja. Also eigentlich dein Vorschlag von vorhin, so ein bisschen sich auch in sozialen Netzwerken eben halt auszutauschen, den haben wir jetzt eben halt auch gerade diese Woche auch schon mal angefangen. Einfach den Austausch untereinander, weil es immer wichtiger wird, weil die Gruppen zum Teil auch immer kleiner werden, altersbedingt. Und heute ist es einfach ganz schwierig, feste Mitglieder zu finden, aber umso wichtiger ist auch an Aktionen, dass man, wenn man Aktionen macht, dass man einfach Leute, dass Leute einfach ihre Zeit spenden. Das ist eigentlich ganz wichtig, ne? Dass sie sagen, absolut, 2-3 Stunden habe ich mal Zeit, ich muss da nicht ständig drin arbeiten, will da auch nicht ständig drin arbeiten, aber ein bisschen Zeit zu spenden, einfach mitzuhelfen, das ist jederzeit. Wie auch jetzt zum Beispiel, wo ich angefragt habe, wer kann uns den Stand transportieren? Auch das ist immer wieder ein Problem. Das geht dann über 2-3 Jahre gut. Dann ist wieder derjenige, der das eben halt organisiert hat oder ist dann weg, fällt weg. Und all solche Sachen. Das sind auch alles Leute, die einfach sich uns zur Verfügung stellen und sagen, ich helfe euch. Ne? Auch jetzt zum Beispiel die Unterbringung unseres Standes ist auch eben halt, da zahlen wir auch nichts für. Das ist also wirklich, alle Leute helfen uns dabei, eben halt diese Aktionen durchführen zu können.
Ja, ganz toll.
Wir erhalten, das will ich vielleicht auch nochmal sagen, von beiden Kirchengemeinden eben gute Unterstützung. Wir können die Räume der evangelischen Gemeinde auf der Kirmes nutzen, hinten zum Spülen. Das hast du vielleicht, als du da warst, auch gesehen.
Ja, du warst gerade beim Spülen.
Die Stadt Hahn, genau, okay. Die Stadt, ja, das gehört dann auch dazu.
Ja, klar.
Die Stadt Hahn unterstützt uns dahingehend, dass wir den Stand zum Beispiel dort eben kostenfrei haben. Das heißt, wir stehen dort an der Stelle und brauchen nichts zu zahlen, weil die Kirmesgebühren sind natürlich entsprechend hoch. Also insofern sind wir froh auch über die Unterstützung. Also das läuft eigentlich ganz gut.
Ja, also ich finde es ganz toll, so eine langjährige Institution bei uns in Hahn zu haben. Auch jetzt mal Hintergründe kennengelernt zu haben. Und das ist auch immerhin, auch wenn vielleicht die Wasserleitung nicht mehr für Pokhara jetzt gefordert ist. Aber dass es halt immer noch ganz wichtige Projekte sind, die ihr da unterstützt. Mit ganz vielen anderen ehrenamtlichen Gruppen. Finde ich ganz toll, dass wir das hier in Hahn haben. Und dass ihr auch nicht locker lasst. Ne? Also dass ihr auch sagt, wir machen weiter. Ne? Und das 50-jährige Jubiläum zeigt ja dann auch, dass das sich auch trägt und dass das eben auch unterstützt wird. Sonst würdet ihr da wahrscheinlich auch keine Energie mehr reinstecken. Man sieht ja eben, es wird unterstützt. Du hast ja gerade gesagt, ganz viele helfen da in unterschiedlichster Form. Und dass dann sowas weiterhin gefördert wird, finde ich ganz toll, muss ich ganz ehrlich sagen.
Ja, auch wenn man sieht, was wie die DAW mittlerweile eben halt aufgestellt ist. Ich denke mal, das ist schon eine Organisation, die es lohnt, unterstützt zu werden, einfach weil sie sich spezialisiert hat auf diese bestimmten Krankheiten, die wir gerade angesprochen haben.
Ja.
Und da ist sie auch weltweit in der Forschung tätig und eben halt auch ziemlich führend und wird auch überall gehört eben halt. Das ist also schon eine wirklich unterstützenswerte Organisation. Auch wo die Spendengelder eben halt weitergegeben werden, ankommen. Das heißt, auch die Rückmeldungen müssen jedes Jahr eben halt kommen. Es wird jedes Jahr eben halt ein Bericht aufgestellt, ein Jahresbericht aufgestellt. Das ist also alles kontrolliert. Also da kann ich eben ganz sicher sein, wenn ich dahin spende, dass auch die Spendengelder ankommen.
Also lieber Bernhard, vielen Dank erstmal, dass du uns heute davon berichtet hast, also deine persönliche Geschichte auch dazu erzählt hast und auch das Ganze drumherum, wie es entstanden ist und was ihr aktuell macht. Ganz herzlichen Dank dafür. Ich wünsche euch ein schönes Jubiläum. Ich hoffe, dass das eine tolle Ausstellung wird. Eine interessante, ich werde es mir auf jeden Fall anschauen, wenn sie denn dann hier in Hahn ist, die Wanderausstellung.
Wir werden dazu einladen dann entsprechend.
Ja, genau. Ja. Und ich verlinke die Sachen bei uns in der Folge. Ich sag mal ganz lieben Dank, euch weiterhin alles Gute und toi 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 für den Internetauftritt.
Ja, ich danke dir auch ganz herzlich für das Gespräch. Ich hoffe, ich habe da die größten oder die meisten Informationen rübergebracht, die ich rüberbringen wollte. Und ja, herzlichen Dank, sage ich einfach. Und bis demnächst.
Wenn dir diese Folge gefallen hat, bitte abonnieren und in 14 Tagen wieder reinhören.